Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen. Wir reden über verschiedene Möglichkeiten, Gemeinden zu gründen. Ich habe bis jetzt aufgezeigt, dass es wichtig ist, neue Gemeinden ins Dasein zu rufen. Und wir wollen jetzt miteinander anschauen, welche Möglichkeiten gibt es, neue Gemeinden aufzubauen. Die erste Möglichkeit, die es gibt, ist, dass eine Muttergemeinde sich entscheidet, in deinem bestimmten Gebiet eine Gemeinde aufzubauen. Da sind schon Geschwister da, wohnen schon hier und haben einen bestimmten Bibelkreis. Und jetzt sagt die Gemeindeleitung, statt dass unser Pastor die Gemeinde aufbaut, stellen wir einen Praktikanten an, einen sogenannten Gemeindegründer, und der nimmt gleich Wohnsitz an der neuen Region. Der wohnt nicht bei der Muttergemeinde, sondern der wohnt gleich an dem Ort, wo wir die Gemeinde aufbauen möchten. Und dieser Praktikant hat einen Mentor, nämlich den Pastor der Muttergemeinde. Und die treffen sich immer wieder, besprechen alles zusammen und er begleitet ihn, damit er diese Gemeinde aufbauen kann. Eigentlich ist das eine wunderbare Möglichkeit. Aber wer zahlt den Lohn von diesem Praktikanten? Das ist ja eine kleine Gemeinde, die hier aufgebaut wird. Der Lohn zahlt die Muttergemeinde. Und deshalb muss die Muttergemeinde eine gewisse Größe haben. Und damit das möglich ist, sagt man, sie müsste einfach eine Größe haben von 130 bis 150 Gottesdienstbesucher. Vorher ist das, vielleicht in Deutschland habt ihr mehr Geld, aber also in der Schweiz braucht es 130 bis 150 Gottesdienstbesucher in einer Gemeinde, dass es möglich ist, den Pastor zu bezahlen und diesen Gemeindeaufbauer. Man sagt aber der aufzubauenden Gemeinde, ihr müsst jedes Jahr mehr an den Lohn dieses Praktikanten zahlen. Nicht nur als Muttergemeinde zahlen wir alles, sondern ihr müsst nach und nach auch übernehmen, dass ihr mithelft, diesen Praktikanten, diesen Gemeindebauer zu bezahlen. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass dieser Praktikant von Anfang an das ganze Gemeindeprogramm abdecken kann. Stellt euch mal, der kann jeden Sonntag schon eine Predigt halten. Nur hat er ein bisschen wenig Leute, das ist also schon mühsam. Also er hat so ungefähr 8 bis 10 Personen vor sich. Aber immerhin erhält er eine Predigt. Und dann ist er an einem bestimmten Wochentag, hat er die Gebetsstunde, der nächsten Woche eine Bibelstunde, dann wieder Gebetsstunde. Einfach das ganz übliche Gemeindeprogramm. Gerade von Anfang an ist hier ein Gemeindeprogramm da. Und das ist ausgezeichnet, ich muss euch sagen. Und er ist auch vor Ort und er ist auch besorgt, dass eine Kinderarbeit aufgebaut wird. Meist ist es so, dass dieser Praktikant mit dieser Aufbauarbeit in seiner Wohnung beginnt. Denn 10 Leute, die gehen in jede Stube, das ist ja ganz klar. Und Kinderbetreuung hat er im Schlafzimmer, also, oder ich weiß auch nicht genau wo. Also auf alle Fälle werden gleich von Anfang an wird eine Kinderbetreuung irgendwo in einem Nebenzimmer angeboten. Also ich finde das ausgezeichnet. Wenn das eine Gemeinde sich leisten kann und es kommt nachher nicht zu einer mühsamen Ablösung von der Muttergemeinde, sondern von Anfang an ist das eine selbstständige, in sich wachsende Gemeinde. Was schön ist, wenn ab und zu diese werdende Gemeinde so alle 3 Monate in einem Gottesdienst teilnimmt bei der Muttergemeinde. Wo mal alle zusammen sind und dann dürfen die Geschwister aus der neu zu gründenden Gemeinde aufstehen. Hi. Applaus bekommen sie, dass sie da sind. So. Und irgendwo ist das so motivierend. Aber letztlich hat die Muttergemeinde wenig zu tun mit dieser Aufbauarbeit. Aber ich möchte sagen, ich habe das viel so praktiziert, das ist sehr positiv. Und auch dieser junge Gemeindebau, das sind ja meistens junge Leute, die von der Bibelschule kommen, die haben die Schuss. und haben Freude und erzählen mir alles, was da geht und wie sich Menschen bekehren. Und jetzt ist eine Familie wieder neu dazugekommen. Mein E-Mail, also mein Computer, jeden Tag 2 E-Mail von ihm. Und so, das ist wunderbar, was da alles geht, was da alles läuft. Und genauso jung motivierte Leute brauchen wir. Die noch Schuss haben. Und die nicht schreiben, geh mühsam. Nein, sondern es geht vorwärts, es geht aufwärts und Gott hilft. Und wir als Muttergemeinde beten ganz tüchtig für diese Arbeit. Haben ein Anliegen, immer wieder beten wir für diesen jungen Mann. Und wenn es möglich ist, sollte die Gebetsstunde der werdenden Gemeinde nicht mit der Gebetsstunde der Muttergemeinde am gleichen Tag sein. Dann kam nämlich dieser Gemeindegründer, kommt in die Gebetsstunde der Muttergemeinde und erzählt, wie es geht. Hey, steht da vorne und erzählt. Und dann macht man stehen die Leute auf, treffen sich in Grüppeli und dann betet man für diesen Aufbauarbeit. Und dankt für das, was Gott alles schon tut und hat, freut sich, was da Gott tut. Das ist mal die eine Möglichkeit. Und ich bevorzuge vor allem diese Möglichkeit. Also, wenn ich Gemeinden aufgebaut habe, habe ich vor allem dies Möglichkeit bevorzugt. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass die Muttergemeinde sagt, wir sind zu klein, um einen Praktikanten gleich von Anfang an anzustellen. Geht einfach nicht. Der Pastor der Muttergemeinde übernimmt den Aufbau. Es ist so, dass Älteste in der Muttergemeinde predigen, während er in der Aufbaugemeinde predigt. Und dass man sich aufteilt in der Muttergemeinde die verschiedenen Aufgaben und der Gemeindegründer, der Pastor der Muttergemeinde setzt sich jetzt ein in dieser werdenden Gemeinde. So gut es geht. Einfach, dass er Kraft einsetzt. Was ganz positiv ist, er hat Gemeindeerfahrung. Müsst sehen, dieser Praktikant da, der hat keine Gemeindeerfahrung. Der hat Bibelschulerfahrung. Also, und jetzt muss er sich das noch, diese praktische Erfahrung. Aber da, der Pastor der Muttergemeinde, der hat Erfahrung. Der weiß, auf was man achten muss. Und jetzt sagt man, also dieser Pastor, der soll die werdende Gemeinde bis zur Selbstständigkeit hinführen. Das geht ungefähr 10 Jahre, habe ich ja gesagt. Und eigentlich ist das wunderbar. Das geht wirklich nur 10 Jahre. Der hat nämlich Erfahrung. Da beim Praktikanten, ja. Also das geht vielleicht 12 Jahre, 13 Jahre. Er muss ja die Erfahrung noch sammeln. Hingegen der Mann der Muttergemeinde, der kennt das und der weiß, wie man das aufbaut. Der setzt sich ein. Und es ist auch für die Muttergemeinde keine große finanzielle Belastung. Und die werdende Gemeinde zahlt auch etwas an den Lohn des Pastors der Muttergemeinde. Sogar eine Hilfe. Aber jetzt kommt hier etwas. Der Nachteil ist, das braucht enorm viel Kraft. Der Pastor bleibt immer noch Pastor der Muttergemeinde und ist Pastor der werdenden Gemeinde. Und es gibt wenig Männer, die das durchstehen. Und vor allem muss er mit sehr vielen Vorwürfen fertig werden. Die Muttergemeinde sagt, sind wir nur noch nebenher für dich? Ist die Aufbaugemeinde dir jetzt wichtiger geworden als wir? Und die Seelsorge, er hat fast nicht mehr Seelsorge in beiden Gemeinden. Ich muss sagen, das ist, obwohl es eigentlich sehr positiv wäre, doch für den Mann, der das macht, eine große Belastung. Eine große. Der braucht also ein gutes Nervenkostüm. Also, und muss irgendwo Kraft haben, das durchzustehen. Deshalb wird das kaum mehr praktiziert heute. Weil einfach wir sensiblere Menschen sind als früher. Also, ich weiß auch nicht genau warum. Es ist einfach fast nicht denkbar. Deshalb empfehle ich die erste Variante und nicht die zweite Variante. Obwohl eigentlich das gut wäre. Ich würde am liebsten eine Mischung euch empfehlen, dass der Pastor der Muttergemeinde diese Gemeinde so bis etwa 30 Leute begleitet und dann einen Praktikanten einsetzen. Dass man das wie mischt zusammen. Denn die Gemeinde bis zur Selbstständigkeit hinführen, das ist fast nicht möglich. Also da brennt ein Pastor fast aus. Für zwei Gemeinden Verantwortung zu tragen, das braucht fast zu viel Kraft. Also ich würde eine Mischung empfehlen. Dass man, der Muttergemeindemann, die Gemeinde, weil er viel Erfahrung hat, die erste Phase durchträgt. Ich sage noch einmal, 30 Leute ist die schwerste Phase von 1 bis 30, weil alle mitreden, weil es alle besser wissen. Und eine Gemeinde mit 30 Leuten ist die schwierigste Gemeinde der Welt überhaupt. Also wenn ihr eine 30er Gemeinde habt, dann bedauere ich euch. Also ihr müsst unbedingt zu 50, sofort. Also auf 30 müsst ihr aus 50 kommen, damit sie eine normale Gemeinde habt und nicht eine, die immer stänkert. Also und immer alles besser weiß. Also ihr braucht unbedingt, dass man vorankommt. Ja. Aber so bis zu 30 Leuten und dann setzt er einen Praktikanten ein und begleitet den und hilft ihm und ab und zu macht er trotzdem noch einen Dienst, weil er die Gemeinde kennt, aufgebaut hat, ist das sehr positiv. Ja, und jetzt eine andere Möglichkeit. Wenn man eine Gemeinde anschaut, kann es sein, das gibt's manchmal, dass Leute in die Muttergemeinde kommen aus einer weit entlegenen anderen Region. Ich sage, eine andere Region ist 30 Kilometer von der Muttergemeinde weg. Das ist eine andere Region. Also wenn ihr einen Zirkel nehmt und jetzt mal eure Gemeinde anschaut und dann in den Zirkel 10 Kilometer hineintut, also genau 15 sollte man, und dann zieht ihr einen Kreis, in dem Umfeld dürft ihr keine neue Gemeinde gründen. Habt ihr es gehört? In einem Umfeld von 15 Kilometern dürft ihr keine neue Gemeinde gründen. Wenn eure Gemeinde wächst, dürft ihr nicht teilen. Bitte. Das macht eine Gemeinde nur kaputt. Zuletzt habt ihr zwei Gemeinden und beide gehen ein. Sondern mietet neue Räumlichkeiten, die größer sind. Und wenn es noch größer wird, dann bietet eben wieder neue. Wäre doch verlott, wenn ihr eine Gemeinde von 600 bis 700 Gottesdienstbesucher habt. Aber ja, nicht teilen, bitte. Eine Gemeinde, die Leute hat von 15 Kilometer kommt, nicht teilen, bitte. So, jetzt rede ich, wann man teilen darf. Jetzt komme ich. Also, wir teilen nur dann, wenn Leute aus etwa 30 Kilometer Entfernung kommen. Als ich in Langenthal war, hatte ich Leute, die kamen aus einer ganz anderen Region. Wenn man diese Region kennt, Langenthal, das ist eben 15 Kilometer. Und dann gibt es eine andere Region, die ist im Jura. Die liegt im Jura in einem Tal. Und dort gab es nichts. Und dann kamen einige aus diesem Juratal, kamen nach Langenthal durch eine Kluse hindurch, kamen durch ein Tal hindurch, kamen sie nach Langenthal und waren sehr dankbar, dass sie uns haben durften, dass es uns gibt. Aber stellt euch mal vor, wie weit die gefahren sind. Jeden Sonntagmorgen bis zu uns. Und dann habe ich sie gefragt, und die gehörten zu unserer Gemeinde, waren auch in der Gebetsstunde, die haben da alles auf sich genommen. Wir Benzinverfahren, also ich habe nur gestaunt, klar, sie haben dann Fahrgemeinschaften gemacht, damit nicht jeder fahren musste und so. Und dann habe ich gefragt, diese Geschwister mal zusammengenommen, wir haben das im Ältestenrat besprochen und gesagt, wäre es nicht gescheiter, wenn wir zu euch kämen, statt ihr zu uns. Denn ihr seid in einer Region, die wir nicht erreichen als Gemeinde Langenthal. Das geht nicht, das ist zu weit weg. 30 Kilometer weg kann eine Gemeinde nichts mehr bewegen. Das geht einfach nicht. Wir haben keine Ausstrahlung in dieser Region. Denn dort gibt es wieder eigene Einkaufszentren. Also nur, dass ihr das wisst. Also wo Einkaufszentren sind, dort, ja, gut. Und dann haben wir mit ihnen das besprochen. Und dann gab es wie eine Teilung. Ihr müsst sehen, diese Geschwister aus dieser Region waren immerhin wie etwa 30 Personen in unserer Gemeinde. Oder? Das war schon ein Teil unserer Gemeinde. 30 Leute in einer Gemeinde sind recht viel. Und dann haben wir sie gefragt, wie wäre es, wenn ihr euch von uns trennen würdet? Also, wir haben sie immer noch lieb gehabt. Und dass ihr einen Raum sucht dort in eurer Gegend und dass ihr mit einer Gemeinde beginnen könnt. Das verstehe ich unter Teilung einer größeren Gemeinde. Und ich verstehe das nicht, dass wenn eine Gemeinde wächst, sich plötzlich fragt, könnten wir uns nicht zwei Gemeinden sein? Muss ich halt den Finger aufheben und sagen, nein, nein. Ihr macht euch nur gegenseitig kaputt nachher. Gemeinden, die zu nah aufeinander sind, machen sich kaputt. Da ist nachher ein besserer Pastor, bessere Verkündigung, dann ist das ein ständiges Hin und Her. Das ist also sehr, sehr gefährlich. Deshalb, Gemeinden, die groß sind in einer Region, können noch größer werden. Und die sollen neue Gemeinde bauen und Säle mieten und so weiter, damit sie weiter wachsen kann. Nur wenn man etwa 30 Kilometer weg ist, gründet man dort eine neue Gemeinde. Und nicht, wenn die nur 15 Kilometer weg sind. Das ist einfach zu nahe. Und Deutschland ist es so, da fährt man noch viel weiter als in der Schweiz. Die Schweiz ist kleiner, nur dass ihr das wisst. Also, und man denkt auch kleiner. Vielleicht ist das mit den 30 Kilometern gar nicht so angebracht. Ich denke jetzt noch schweizerisch. Vielleicht wäre es in Deutschland angebracht zu sagen 50 Kilometer und nicht 30. Ich weiß es nicht. Also das sind jetzt schweizerische Verhältnisse. So denkt man in der Schweiz ein bisschen kleinräumig. Ihr denkt großräumig. Also, und dann wäre doch das vielleicht mal zu überlegen, wie weit fahren Leute am Sonntagmorgen und es ist für sie nicht so weit. Für einen Schweizer 30 Kilometer zu fahren am Sonntagmorgen ist weit. Für einen Deutschen ist das vielleicht ein Katzenkümpel. Also ich weiß auch nicht, wie man das denkt. Ihr müsst das mal selber überlegen in eurer Region. Es muss einfach eine Region sein, die nicht mehr erreichbar ist von der Muttergemeinde her. Und dort darf man erst eine neue Gemeinde gründen. Bitte nicht zu nah. Also ich sage noch einmal ganz klar, bitte nicht zu nah. Sonst werdet ihr haben Geschwister, die von der Gemeinde gehen in die Gemeinde und die kommen in die Gemeinde und dann gibt es ständig Spannungen. Und statt, dass die Gemeinden wachsen, streitet man miteinander. Und sagt den Geschwistern, jetzt gehst du in die Gemeinde. Nein, die gehen doch, kann doch selber entscheiden, oder? Und dann gibt es dieses Problem. Also nicht zu nah eine neue Gemeinde gründen. Sondern es muss eine gewisse Distanz sein, damit eine Gemeinde aufgebaut werden kann. Jetzt muss ich einfach sagen, wer ich bin und wie ich gedacht habe. Ich bin aus der Freien Evangelischen Gemeinde in der Schweiz. Und ich wurde im Jahr 1977 in die Leitung des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden gewählt in der Schweiz. Und ich habe in mir eine riesige Sehnsucht gehabt, unser Land mit dem Evangelium zu erreichen. Das war in mir drin, weil ich ja Lehrer war in einer Region, wo es keine Gemeinden gab. Und weil ich schon von Langenthal aus begonnen habe, Gemeinden zu gründen. Dann kam ich in die Bundesleitung und habe hier Brüder gefunden, die dieses Anliegen auch teilten. Und dann habe ich die sogenannte Inlandmission der Freien Evangelischen Gemeinden in der Schweiz aufgebaut. Also ich habe die Richtlinien ausgearbeitet und so weiter und einfach all das gemacht. Und dann habe ich einen Missionsrat ins Leben gerufen, also einen Missionsrat. Und das waren alles Brüder, die eigentlich eine Sehnsucht hatten, dass in der Schweiz Gemeinden aufgebaut wurden. Also ich hatte so gute Brüder um mich, also ich könnte die noch heute umarmen. Klar, die sind älter geworden unterdessen. Aber einfach, ich muss sagen, die haben so ein Brennen gehabt, mit mir zusammen, dass Gemeinden entstehen. Und was war unser Konzept? Und das kann ja die KFG genau auch so übernehmen, nicht jetzt in der denominationellen Struktur, sondern einfach innerhalb der KFG. Unser Anliegen war es, in Regionen Leute einzusetzen, wo keine Nachbargemeinde etwas machen konnte. Und bei uns in der Schweiz war es so, es gibt Regionen, da sind einfach keine Nachbargemeinden. Und das sind die katholischen Gebiete der Schweiz. Das ist die Innerschweiz, da gehört Luzern dazu, vielleicht einige kennen ja noch Luzern. Und einfach die ganze Innerschweiz, da gibt es Regionen, da gab es überhaupt keine Gemeinden und es gab auch keine Nachbargemeinden. Die nächsten Nachbargemeinden waren von dieser Region ungefähr 100 Kilometer entfernt. Und 100 Kilometer weiter denkt man gar nicht. So weit denken wir Schweizer nicht. Also das ist einfach zu weit weg. Und deshalb haben wir ein Konzept ausgearbeitet, jetzt Missionare in solche Regionen zu senden. Oder zum Beispiel das Wallis. Im Wallis gibt es keine Gemeinde. Und da muss man noch durch den Lötschberg hindurch und da ist noch ein Tunnel und so. Mit dem Auto kann man nicht hindurchfahren. Muss man auf den Zug das Auto verladen und dann kommt das Wallis so total abgeschieden, katholischem Quadrat. Also, und dann sind Alpentäler und dann haben wir gesagt, auch dort wollen wir Gemeinden gründen. Und dann der Kanton Graubünden. Kennt ihr Davos vielleicht? Ja. Und dort gab es auch keine Gemeinden. Und dann haben wir mal in der Schweiz geschaut, wo gibt es Gemeinden und wo gibt es keine Gemeinden. Haben wir gesehen, es gibt ganze Regionen ohne Gemeinden. Und dann haben wir ein Konzept ausgearbeitet und gesagt, in diese Region schicken wir jetzt ein Inlandmissionars-Ehepaar. Also ein Inlandmissionar. Es gibt ja Auslandmissionare, habt ihr auch schon gemerkt. Die gehen weiter als Deutschland, also die gehen bis nach Australien. Aber meine Missionare gingen nur in der Schweiz weiter. Also Inlandmissionare, die jetzt in unserem Land neue Gemeinden aufbauten. Und das war dann die Aufgabe von uns als Missionsrat, solche Brüder mit ihren Frauen zu finden, die bereit waren und befähigt waren, in den unerreichten Gebieten unseres Landes Gemeinden aufzubauen. Ich hatte das riesige Vorrecht, in Langenthal Praktikanten zu haben. Und weil ich ja Gemeindeaufbauarbeiten hatte innerhalb meiner Gemeinde, habe ich jeden Praktikanten-Ehepaar, die bei uns waren, habe ich innerhalb meiner Gemeinde eingesetzt und ihnen auch eine Aufbauarbeit zugeordnet. Und dann habe ich gesehen, sind die befähigt, eine Aufbauarbeit voranzubringen. Und ich habe gemerkt, einige haben alles Bestehende gut betreut, aber vorangebracht haben sie es nicht. Aber war ein großer Segen für unsere Gemeinde. Also wir haben das tiptop gemacht in der Jungschararbeit, Jugendarbeit, gute Predigten gehalten, habe gesagt, gehe ich eine bestehende Gemeinde. Und der andere, der in der Aufbauarbeit die Dinge vorangebracht hat, habe ich gesagt, du wärst ein guter Inlandmissionar. Dich packen wir, also dich wollen wir, also dich sehen wir als solchen Mann, den man jetzt in eine Region schicken kann, wo nichts ist. Bitte schickt nicht Leute in eine Region, wo nichts ist, die hier zu wenig Gaben haben, das aufzubauen. Die gehen nämlich dort kaputt. Die sind nämlich so enttäuscht nach einigen Jahren über sich selbst, dass so wenig geschehen ist. Einige können sogar ein Burnout haben, weil sie derart enttäuscht sind. Es braucht eine Begabung, eine Pionierbegabung. Achtet mal, Paulus hat Barnabas mitgenommen auf die Missionsreisen, weil er gespürt hat, der hat eine Gabe. Wisst ihr, wer sie nicht so hatte? Der Markus. Ja, den konnte er nicht mehr so brauchen. Also irgendwo hat er, und dieser Markus hat das Markus-Evangelium geschrieben. Der hatte andere Gaben. Wisst ihr, es gibt die pionierbegabten Leute, und es gibt die andersbegabten Leute. Es ist also nicht so, wer nicht pionierbegabt ist, ist nicht brauchbar im Reich Gottes. Das stimmt dann nicht. Es gibt wunderbare Pastoren, aber die sind nicht so pionierbegabt. Deshalb muss man schauen, wer ist pionierbegabt? Wer hat diese Gaben, aus fast nichts etwas zu machen? Und bitte, wenn ihr Gemeinde gründen wollt, dann schaut in eurer Gemeinde, wer hat diese Gabe. Und fangt nicht einfach an und sagt, Bruder, ich denke, das könntest du schon. Und dann tümpelt das dahin, jahrelang, obermühsam im Quadrat. Und nein, nicht so. Nicht. Also es braucht begabte Leute, die begabt sind, so etwas anzupacken. Es war also so, der Missionsrat, in dem ich war, der Denomination, hat jetzt geschaut, welche Ehepaare sind begabt, dass sie das anpacken können. Heute würde ich es so machen, das war damals eben noch neu, aber heute würde ich es machen, dass die jetzt schon ein Praktikum bei einem Missionar, Inlandmissionar machen. Und sehen können, auf was muss man achten, wenn man pionierhaft vorangeht. Welche Schwerpunkte muss man setzen? Einfach, dass das Praktikum schon in einer Aufbaugemeinde stattfindet. Weil ich damals war das noch nicht möglich, weil es so wenige gab. Und dann haben wir geschaut, hat dieser Bruder mit seiner Frau zusammen, hat er die Voraussetzungen, die ich unter Punkt 1 habe ich ja das ausgeführt, hat er die Gabe, eine Gemeinde gut zu strukturieren? Kann er das? Es gibt Leute, die sind außerordentlich begabt, Einmannsystemgemeinden aufzubauen. Die sind wie eine Pyramide, sie sind zu oberst und dann geht es nach unten. Das ist auch flott, aber es hängt alles an ihnen. Es müssen Brüder sein, die begabt sind, andere nachzuziehen. Das ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Weil die anderen sind alle unfähig, habt ihr es auch schon gemerkt. Der Fähigste bin trotzdem immer noch ich. Das ist also, das muss man schon sehen. Das ist, und das ist gar nicht einfach, dass ein Bruder die Gabe hat, das Potenzial im anderen zu sehen. Nicht das, was er jetzt macht, sondern das Potenzial. Und dann zu sehen, den nachzusehen. Und ich habe vor allem auf Brüder geachtet, die diese Gabe hatten. Das sieht man sofort, wenn sie Jugendgruppen, wenn einer ein Jugendgruppenleiter ist. Es gibt Jugendgruppenleiter, die haben mit einem Team begonnen und so nach 5 Jahren haben sie kein Team mehr. Wisst ihr, es ist einfach niemand fähig. Es ist tief traurig, die heutige Jugend, oder? Niemand habe ich im Team nachziehen können, der fähig wäre, mitzuhelfen da. Der gehört nicht aufs Missionsfeld, das sage ich euch. Also, weil er nicht die Gabe hat, zu sehen, wer ist begabt. Das ist eine Gabe Gottes. Ich staune immer über Paulus. Was der für ein begabter Mann war. Also schon nur seine Briefe, das ist katastrophal begabt war der. Und also das ist unwahrscheinlich. Und wie er die Gabe hatte, überall Menschen nachzuziehen. Wenn er eine Gemeinde aufgebaut hat, konnte er weiterziehen und die Gemeinde hat selber bestehen können. Er konnte Älteste nachziehen, hat Diakone nachgezogen, hat ständig das Potenzial in den anderen gesehen. Und einige sehen das Potenzial immer nur in sich selber. Begabte Gemeindegründer sehen das Potenzial im anderen. Und übrigens sieht man das daran, wenn junge Brüder in der Gemeinde sich einsetzen, deren Jungschararbeit wächst und da ist wieder ein Top-Tip-Topper-Mitarbeiter, den sie nachziehen, da eine gute Mitarbeiterin, hey, hab ich flott. Die staunen ständig über die guten Leute und andere sagen, du, ich finde niemand. Das ist die heutige Zeit, das ist niemand mehr fähig. Ja, also man muss sehen, dass je nachdem, wie einer begabt ist und ein Inlandmissionar, der Gemeinde aufbauen will, muss das Potenzial im anderen sehen können. Sonst geht es nicht. Sonst wird er die Gemeinde nicht aufbauen können. Weil er ständig vom Unvermögen der anderen ausgeht, statt vom Vermögen der anderen. Übrigens sieht man das auch in den Gemeinden. Es gibt Gemeinden, die haben nur ganz wenig Brüder, die leiten können. Es gibt eben keine andere, muss man auch sagen. Da kann man umschauen, wie man will. Denke ich, ja, liebe Brüder, ja. Ihr seht das Potenzial nicht im anderen. Gott hat unwahrscheinliches Potenzial in unsere Gemeinden gelegt. Aber es braucht eine Begabung, das zu sehen. Das ist eine Begabung. Ja, und dann weiter muss er die Eigenschaften mitbringen, die ich unter Punkt 3 ausgeführt habe. Also er muss zum Beispiel eine gute Ehe haben. Frau und Mann, die Frau muss das mittragen können, was der Mann jetzt macht. Und hinter ihm stehen und sagen, jawohl, wir gehen in diesen Pionierdienst. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ein Ehepaar in einen solchen Pionierdienst geht, bleibt eine Frau zunächst einmal allein. Es gibt ja keine gläubigen Frauen dort. Sie ist allein. Und das ist für Frauen manchmal gar nicht einfach, das sage ich euch. Nicht eingebettet zu sein, einfach mal pionierhaft so in der Luft herumzuhangen, also das ist gar nicht einfach. Und Frauen sind unwahrscheinlich wichtig im Blick auf einen Pionierdienst, dass sie sagen, lieber Mann, ich stehe hinter dir. Und auch wenn es jetzt durch Leidenszeiten geht mit unserer Familie, ich stehe hinter dir. Und ich bin bereit, diese Opfer zu bringen, dieses Leiden zu bringen. Manchen Frauen sollte man viel, viel mehr danken. Was die auf sich genommen haben, vielleicht noch zwei kleine Kinder, und sind in diese Gegend umgezogen und waren allein. Keine anderen gläubigen Frauen. Und die haben gesagt, lieber Mann, ich stehe hinter dir. Ich komme mit dir. Ich mache diesen Dienst. Komm, wir gehen zusammen. Ja, wir haben sie dann in den Missionsrat eingeladen, diese Ehepaare, und dann haben wir ganz strenge Fragen gestellt. Ja. Einfach um herauszufinden, seid ihr bereit, diese Opfer zu bringen? Es ist mit Opfern verbunden. Ohne Opfer werden keine Gemeinden gegründet. Und wisst ihr, eine Gemeinde, sie können Gemeinde gründen, dass sie von hier immer nach da fahren und dann dort predigen, dann fahren sie wieder zurück. Nein, man muss dorthin zügeln, man muss dort wohnen. Man muss bei den Menschen sein, die dort sind. Und das ist gar nicht so einfach. Liebe Beziehungen, die man gehabt hat in der Muttergemeinde, sind alle abgebrochen. Man ist jetzt in der neuen Gemeinde. Und dort sitzt nur ein ganz kleiner Kreis und man fühlt sich einsam und allein. Ich habe bei Inlandmissionarsfrauen viele Tränen gesehen. Es ist gar nicht einfach, dieses Opfer zu bringen. Aber es geht nicht anders, dass man ein Ehepaar in eine Gegend sendet, wo noch nichts ist. Oder vielleicht nur zwei, drei gläubige Familien sind, die dann mithelfen können. Und manchmal gibt es an diesem Ort schon eine kleine Gruppe von Gläubigen, die sich treffen. Ich hab's meistens so gemacht. Nur einmal habe ich mit einem erfahrenen Inlandmissionar bei Null begonnen. Ich habe ihn in eine Gegend gesandt, wo wirklich niemand war. Aber sonst habe ich immer dorthin gesandt, wo einige Gläubige waren und dann ganz weit in eine Muttergemeinde gefahren sind. Und mich dann angefragt haben und gesagt, Armin, der Weg ist derart weit. Wir fahren in die Gemeinde 50 Kilometer am Sonntagmorgen. Und dann fahren wir wieder zurück. Aber wir sind nur zwei Ehepaare hier. Wärst du bereit, uns jemanden zu senden? Habe ich gesagt, wenn ihr schon zwei seid, ist das schon, ja, das schon, oder? Das sind immerhin schon vier Leute. Und dann haben sie vielleicht noch zwei Kinder gehabt pro Ehepaar, das ist noch ganz flott. Und dann das Missionsehepaar sind schon sechs Leute, das ist ja schon fast eine Gemeinde. Also, da kann man schon sagen, also, euch sende ich jemanden. Und dann haben wir das abgesprochen und haben ihn jemand gesandt. Ich habe also nur einmal bei Null begonnen. Das ist sehr schwer. Wenn man hinzieht und man ist allein. Es ist viel besser, wenn schon vielleicht zwei, drei, ich habe das immer offene Türen genannt, dass ich Ehepaare an einen Ort gesandt habe, wo ich gerufen wurde und mich gefragt wurde, könnte nicht jemand uns jetzt helfen, dass wir vor Ort etwas machen könnten. Ja, und die einzelnen Schritte, auf die Sie achten müssen, jetzt der erste Schritt, bis 15, 20 Leute, dann von 20 bis 30 Leute und dann weiter. Die sind, habe ich alle schon ausgeführt. Das brauche ich jetzt nicht zu sagen. Das habe ich alles in diesen Tagen ausgeführt. Die Einzelschritte bleiben immer gleich. Und etwa bei 20 Leute muss man öffentliche Lokalitäten suchen. Also dann muss man schauen, wo man irgendwo etwas Größeres mieten kann. Mit Nebenräumen und so weiter. Und wir waren als Missionsgesellschaft, waren wir bereit, etwas an die Miete zu zahlen. Meistens 20 Leute ist die Miete noch zu hoch. Aber sie brauchen neue Räume. Und dann haben wir einen Anteil an dieser Miete noch bezahlt, damit sie geeignete Räume mieten konnten. Und eigentlich wunderbar, dass das so gehen durfte. Und am Anfang ist es so, dass der Inlandmissionar, den wir dorthin schicken, dass er Predigten hält, die christozentrisch sind. Ihr müsst euch vorstellen, eine Gemeinde vor Ort, das sind vielleicht 10 Leute, die jetzt hier sind, gläubig, folgen Jesus nach. Da ist eine Kinderbetreuung und eine Sonntagsschule, da sind vielleicht 2 Kinder in der Kinderbetreuung, 3 Kinder in der Sonntagsschule. So, und jetzt, wie wächst diese Gemeinde? Indem man Nachbarfamilien einlädt. Und sagt, im Blockriff wohnt man vielleicht und sagt, könntet ihr nicht mal in eine Predigt kommen? Und dann fragen die mal zunächst, wenn man Schweizer ist, ist das nicht eine Sekte? Ja, und dann sagt man, nein, wir sind eine Freikirche. Viele haben keine Unterscheidung zwischen Freikirche und Sekte. Das ist also ein enormes Problem. Und dann plötzlich lassen sich Nachbarsfamilien einladen. Die Kinder spielen zusammen, gehen zusammen in den Kindergarten, gehen zusammen in die Schule, haben es schön zusammen. Die Mutter sitzt schon bei der frommen Inlandmissionarsfrau, Käferle zusammen und so weiter. Und dann bestehen Beziehungen und dann fragt man, du könntest du nicht mal am Sonntag. So, und jetzt predigt er christozentrisch. Also, ich habe ja gesagt, wie das geht. Er legt ganz sauber den biblischen Text aus. Und jetzt kommt das Kreuz von Golgatha und die Auferstehung. Dass wir alle von Natur aus Sünder sind, also das wisst ihr ja, aber dass Jesus unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Und dass er als der Auferstandene uns jetzt die Sündenvergebung anbietet und ein neues, ewiges Leben. Und dann kurz zeigen, wie man das annimmt. Ich muss euch sagen, gerade Ungläubige verstehen diese Botschaft. Denn Gott hat im Herzen eines jeden Ungläubigen wie ein Fenster eingebaut. Und dieses Fenster ist, dass sie das Evangelium verstehen. Den Rest, die Heiligungsbotschaft, ist Bahnhof, Bahnhof. Aber da hier dieses Fenster. Und stellt euch mal vor, wenn wir jetzt in unseren Predigten dieses Fenster nicht haben, kommt kein Ungläubiger mehr plötzlich. Die sagen, Entschuldigung, es ist sehr schön bei euch, aber wir verstehen überhaupt nichts. Ihr habt eine Sprache, die einfach unverständlich ist, obwohl es Deutsch ist. Bei uns redet man noch Dialekt, ja, das ist dann noch flötter. Also, aber wenn wir dieses Fenster nicht einbauen, werden die Ungläubigen nicht mehr kommen. Und ich bin manchmal tief traurig in unseren Gemeinden, dass kein Fenster für die Ungläubigen da ist. Dass dieses Fenster, dass Jesus für uns am Kreuz von Golgatha starb, dass er uns die Sünden vergeben wird, dass er auferstanden ist, uns ein neues Leben schenken will, dass dieses Fenster nicht gebracht wird, weil man denkt, das weiß doch jeder Gläubige. Das weiß doch jeder. Also Armin. Also wenn das jeder Gläubige nicht weiß, also dann, das ist ja katastrophal. Nein, wir bauen ja das Fenster ein, um dem Gläubigen zu sagen, überlege mal, danke mal für Golgatha. Danke mal für den Auferstandenen. Was du bist, bist du aus Gnaden vom Kreuz und der Auferstehung her. Das ist Gnade und Gnade allein. Wir kommen nie aus Verdienst in den Himmel, sondern weil Jesus uns den Himmel geöffnet hat. Und den Ungläubigen sage ich, und jetzt bekehre dich. So, vorwärts. Also nicht gerade so, aber einfach ein bisschen ähnlich. Also, dass ich den Ungläubigen zeige, hör mal, öffne dich doch diese Botschaft. Jesus liebt dich derart, dass er für dich starb am Kreuz. In den katholischen Gegenden ist das so flott, gibt es noch die Kruzifixe. Also, und ich war ja in einer katholischen Gegend Lehrer und da bin ich so an Kruzifixen vorbeigekommen, habe ich gedacht, die Katholiken, die fahren einfach nur so vorbei. Ich bin jeweils vor dem Kruzifix stehen geblieben und habe gesagt, Herr Jesus, danke. Danke, dass du für meine Sünden starbst am Kreuz von Golgatha. Aber ich danke dir ebenso, dass du nicht mehr am Kreuz hängst. Dass du auferstanden bist. Dass du lebst. Dass du in mir lebst sogar. Und ich habe vielen in den katholischen Gegenden, ich habe ja auch in katholischen Gegenden geholfen, Gemeinden aufzubauen. Da habe ich vor allem von den Kruzifixen geredet. Und da weiß jeder genau, was das ist. Und dann habe ich das nächste Mal, wenn ihr vorbeigeht am Kruzifix, denkt mal, Jesus starb für mich dort am Kreuz von Golgatha. Und er hat dort deine Sünden getragen. Er hat dort dein Gericht getragen. Er starb an deiner Stelle. Aber er lebt heute. Er ist nicht mehr am Kruzifix, nur dass du es wisst. Er ist auferstanden. Und als Auferstandener bringt er dir eine wunderbare Botschaft. Er will dir die Sünden vergeben und dir ein neues Leben schenken. Ein Inlandmissionar muss diese Botschaft bringen können. Und dann erlebt er Folgendes. Ständig bekehren sich Menschen. Wisst ihr, ich könnte nicht einfach kommen und sagen, wir evangelisieren. Wenn wir evangelisieren, dann weiß niemand, was das ist, evangelisieren. Evangelisieren ist etwas total Komisches. Aber in eine Gemeinde kommen, wo man diese Frau kennt, die kennt man ja, das ist Vreni, und die kennt man ja, und man kommt ja der zuliebe, und dann hört man diese Botschaft. Ist man tief berührt. Ich habe Leute gesehen in solchen Gegenden, wenn ich die Ausführung gemacht habe über das Kreuz und die Auferstehung, dass Menschen geweint haben und gesagt, jetzt verstehe ich das erste Mal das Kruzifix. Also ich bin nicht katholisch, nur dass ihr es wisst. Also, aber ich verstehe das erste Mal das Kruzifix. Dass Jesus dort an meiner Stelle starb. Dass er mein Gericht getragen hat. Und viele kamen anschließend in die Seelsorge und haben sich bekehrt. Das ist tief berührend, sage ich euch. Tief berührend. Und so wachsen dann die Gemeinden. Hier bekehrt sich eine Familie, da bekehrt sich eine Familie, dort kommt jemand zum Glauben. Alles dadurch, dass wir Menschen einladen. Ich kann nicht verstehen, wenn es Gemeinden gibt, die sagen, wir laden keinen Ungläubigen ein. Also da muss ich sagen, solche Gemeinden sind nicht geeignet zum inlandmissionarischen Dienst. Man kann nämlich nicht auf der Straße Menschen zu Jesus führen. Da braucht es Kontakte. Und man muss die Leute in die Stube einladen. Und dann müssen wir ein feines Fieri und so. Und dann redet man zuerst ganz gewöhnlich über das Wetter und über, weiß auch nicht über genau, über die Berge und einfach über das Radio. Und dann plötzlich kann man das Eigentliche sagen. Und sagen, warum man überhaupt, die fragen dann, ja, aber Herr, sowieso, was arbeiten Sie eigentlich? Sagt er, ja, ich bin Missionar. Was sind Sie? Missionar? Aha, ich habe jetzt bis jetzt gemeint, die sind in Afrika. Und dann kann er sagen, was sein Anliegen ist. Wunderbar. Also ich muss sagen, ich habe Inlandmissionare gehabt, die haben innerhalb kürzester Zeit haben die viele Menschen zu Jesus geführt. Alles durch Kontakte, alles durch liebende Zuwendung. Dass man im Migros oder im Coop, so heißen bei uns die Läden in der Schweiz, schnell mit der Frau noch ein Gesprächli gehabt hat, noch ein Käferli getrunken hat und so weiter, Beziehungen geschaffen hat. Wisst ihr, das Entscheidende sind Beziehungen. Und ich habe Folgendes festgestellt, wenn man in einer Gemeinde ist, brechen alle Beziehungen zu den Ungläubigen ab. Dann hat man nur noch Beziehungen zu Gläubigen. Das nennt man eine Ghetto-Gemeinde, nur dass ihr es mal gehört habt. Also eigentlich wäre unsere Aufgabe, dass wir immer noch Beziehungen haben zu Ungläubigen, nicht damit wir auch ungläubig werden, sondern um sie zu Jesus zu führen. Dass wir eine Brücke schaffen, dass sie den Weg zu Jesus finden können. Und dass wir für sie beten, dass wir ringen um sie, dass wir einfach für sie da sind. Ja, und dann ist es so, dass er versucht, ihr müsst ja vorstellen, diese Menschen, die haben nicht wie wir, die meisten von euch, haben von Kindsbeinen an das Evangelium gehört. Die hören das erste Mal und sind vielleicht 40-jährig, einige 60-jährig. Und bitte versucht es jetzt so zu erklären, dass die nachkommen. Dass sie das verstehen. Man nennt das in der Fachsprache, man muss inkulturativ reden. Das heißt, den Leuten angepasst das Evangelium sagen. Weil die das ja noch nie gehört haben. Wir können uns das kaum vorstellen, die wir jetzt hier unter uns sind, dass jemand, ich habe Leute gehabt, ich habe die Predigt gehalten dort in der Innerschweiz. In einer Stube habe ich dort eine Gemeinde aufgebaut und dann kamen immer mehr Leute dazu, haben sich immer mehr bekehrt. Zuletzt musste der Onkel unten dran die Decke stützen, weil so viele Menschen oben waren und so. Und dann haben viele Menschen mir gesagt, Armin, ich kam jetzt etwa 20 Mal zu dir in die Verkündigung, aber ich habe es erst jetzt verstanden. Ich habe jetzt erst verstanden, was du sagst. Ich habe es gehört, aber nicht verstanden. Und es braucht eben die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass wir verstehen und deshalb nicht sagen, ich habe es jetzt 10-mal gesagt, wie man sich bekehrt, eine Wiedergeburt erlebt, nur die wollen nicht. Die haben es noch nicht verstanden. Das ist ja nicht eine Gegend. Und übrigens, auch wenn ihr von außen Leute einlädt, denkt daran, wenn ihr den Heißweg erklärt, das ist fremd für diese Menschen. Das ist etwas total Neues. Und deshalb muss man, um etwas Neues zu verinnerlichen, das ist eine didaktische Regel, muss man etwas, das weiß jeder Lehrer, müsst ihr die Dinge wiederholen. Achtet mal, wenn ihr zur Schule geht und jetzt sagt eine Lehrerin, 2 plus 2 gleich 4. Ihr wisst, wenn Plus ist, muss man zusammenzählen. Und dann sagt sie, jetzt habe ich Schüler, die können es immer noch nicht. Ich habe es doch einmal gesagt. Hey, das ist also aber mühsam. Also nein, die muss das etwa 30, 40 Mal sagen. Und erklären und erklären und erklären und erklären. Und plötzlich macht es beim Kind Klick. Jetzt hat es verstanden. Und genauso ist das mit dem Evangelium auch. Ich muss das sagen und sagen. Ich habe Leute gehabt, die haben mir so oft zugehört. Und plötzlich kamen sie zu mir und haben gesagt, Herr Mauerhofer, haben Sie Zeit für Seelsorge? Sag ich, ich habe immer nach der Botschaft Zeit für Seelsorge. Das haben Sie doch jetzt immer gehört. Haben Sie gesagt, Sie haben heute etwas ganz Besonderes gesagt. Sag ich, was habe ich Besonderes gesagt? Sie haben gesagt, nämlich, dass Jesus für uns am Kreuz starb. Und dass er unsere Sünden trug. Und dass er auferstanden ist und in uns Wohnung nehmen möchte. Ich habe gedacht, gute Nacht. Also, der hat das sicher 20 Mal jetzt gehört. Und er sagt mir nach 20 Mal, Sie haben heute etwas Besonderes gesagt. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Wisst ihr, es gibt auch eine unsichtbare Welt. Und der Satan will, auch wenn wir da sitzen, dass wir verschleiern. Denn das Zentrum ist, dass Jesus für uns starb. Dass er uns die Sünden vergeben will. Dass er in unser Leben einkehren will. Und um das zu verstehen, braucht diese Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Das kann man nicht, das ist nicht ein intellektueller Vorgang. Das ist ein Vorgang, der geleitet wird durch den Heiligen Geist. Deshalb müssen wir auch ganz fest beten, immer für den Verkündiger und für die Botschaften und auch für die, welche man eingeladen hat, dass sie das verstehen, dass sie das begreifen, dass sie nachkommen, von was ich eigentlich rede. Ja, es geht also darum, dass er versucht, diese Botschaft in diese Gegend hineinzutragen. Ich habe erlebt, bin ja auch zu den Inlandismaren gegangen, dass sie mir gesagt haben, Armin, wir haben mit 20 Leuten begonnen. Jetzt sind wir schon bei 40 Leuten. Stell dir vor. Und ich durfte ab und zu in diesen Gemeinden auch predigen. Hei, war das schön. Wie die Leute mir zugehört haben. Da hat niemand mit dem Schlaf gekämpft, das sage ich euch. Also, die haben mir zugehört, die haben mir fast jedes Wort aus dem Mund herausgenommen. Warum? Sie waren neu bekehrt, waren hungrig nach dem Evangelium. Das war tief bewegend. Und dann hatten wir noch am Schluss eine Gebetsgemeinschaft. Mir kamen manchmal die Tränen. Wie die gerungen haben für ihre Gegend. Wie die Gott angepflegt haben für ihre Dörfer, aus denen sie kommen. Und dann komme ich in ältere Gemeinden und sage, wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Dann dreht sich alles um mich. Wo ist die Sehnsucht da, aus meinem Dorf sich Menschen bekehren? Wo ist die Sehnsucht da, dass in meiner Region eine Erweckung ausbricht? Wo ist die Sehnsucht da, dass meine Kinder den Glaubensweg gehen? Das habe ich alles erlebt bei Aufbaugemeinden. Diese Sehnsucht nach Bekehrung. Diese Sehnsucht, dass Menschen, ihr müsst sehen, dass die meisten waren ja vielleicht ein oder zwei Jahre gläubig. Das waren nicht altgesessene, bewährte Christen. Aber die haben noch Schuss. Mercy, also. Die haben eine Sehnsucht gehabt. Sie haben noch einen Vater, der nicht gläubig ist. Ich denke hier an einen Sohn, der hat gerungen und gefastet und gebetet für seinen Vater. Und er hat sich bekehrt. Und dann hat er noch einen Bruder, der nicht gläubig ist. Und gesagt, Herr Mauerhofer, haben Sie Zeit für mich? Und dann haben wir für einen Bruder, ich kannte den überhaupt nicht, aber wir haben zusammen beten müssen im Quadrat, also noch für den Bruder. Und dann hatte sich der bekehrt. Und plötzlich war die ganze Familie gläubig, saß da. Das war so bewegend, so bewegend. Ich muss auch sagen, also ich habe manchmal geweint vor Freude. Dass Gott Menschen berührt. Wisst ihr, wir leben noch heute in einer Zeit der Erweckung. Einige sagen immer, wir sind in der Endzeit. Das bin ich auch überzeugt. Aber ich bin überzeugt, dass Gott noch eine große Ernte hat. Jesus hat nämlich gesagt, die Ernte ist groß. Aber wenige sind der Arbeiter, die helfen, diese Ernte einbringen. Wir sagen heute, die Ernte ist klein. Sag ich, wir dürfen Jesus nicht widersprechen. Bitte, bitte, bitte. Also, hört mir auf. Die Ernte ist immer noch groß. Und der Arbeiter sind immer noch wenige. Es hat sich nicht geändert. Ich habe oft gedacht, Jesus könnte dann sagen, jetzt habe ich genügend Arbeiter. Jetzt ist flott, jetzt geht es voran. Nein, die Ernte ist groß. Aber wenige sind der Arbeiter, die in die Ernte gehen und dort die Ähren abschneiden. Wisst ihr? Ernte heißt, es ist eigentlich alles ausgereift. Nicht wir machen die Ernte, Gott macht die Ernte. Wir müssen nur abschneiden, abschneiden, abschneiden. So, also das heißt, Menschen zu einer Bekehrung und Wiedergeburt führen, meine ich natürlich nicht abschneiden, aber einfach, dass wir sie in die Scheune Gottes bringen, dass wir Garben einbringen. Stellt euch mal vor, wenn wir Garben haben, sagen, ich trage Garben in meine Gemeinde und hier eine Garbe in meine Gemeinde. Ich wünschte mir wieder solche Garben. Ich wünschte mir, dass in unseren Gemeinden sich wieder Menschen bekehren. Dass Menschen dazukommen und dass die Missionare, die jetzt draußen sind, miterleben dürfen, wie Gott solche Gaben schenkt. Und jetzt ist noch etwas ganz entscheidend wichtig, dass er sich, wenn er als Inlandmissionar dort arbeitet, als Gemeindegründer, sich um die Kinder bemüht. Ihr müsst sehen, da kommen Familien und jetzt während der Predigt werden die Kinder betreut. Es ist eine gute Sonntagsschularbeit da und so. Und das macht meistens alles seine Frau. Ei, Ehepaare sind schon flotte Leute, das sage ich euch. Der Mann predigt und die Frau hält Sonntagsschule. Und hilft mit und die Tochter, die ist vielleicht 13-jährig, die macht die Kinderhütte. Ich kenne Familien, Inlandmissionarsfamilien, was die geleistet haben. Und der Sohn ist 14-jährig und macht Jungschararbeit. Hilft die Jungschar aufbauen. Solche Familien werden einmal im Himmel reich, reich gesegnet sein. Wo finden wir heute solche Familien? Die sich investieren, der Mann predigt, die Frau, einfach, dass hier diese Sehnsucht da ist. Und wenn die Kinder gut betreut werden, dann zieht das immer neue Familien an. Immer neue Familien. Du musst unbedingt auch kommen, das ist so schön dort. Und das musst du auch miterleben. Dass wir das mal miterleben können. Ja, es ist so, dass nur dann ein Inlandmissionar durchhält, wenn seine Frau und seine ganze Familie ihn mittragen. Sonst wird er aufhören. Wenn plötzlich die Frau sagt, du, ich habe einfach die Kraft nicht mehr. Immer so allein zu sein als Frau. Wenn die Kinder sagen, in der Schule will niemand neben mir sitzen, weil ich so fromm bin. Und erst noch reformiert und evangelisch. Sagen, Vati, wo hast du uns hingebracht? Wir haben es so schwer. Und plötzlich die Familie sagt, wir können fast nicht mehr. Dann muss er aufhören. Aber wenn die Familie hinter ihm steht, die Mutter hinter ihm steht, wenn die ganze Familie betet miteinander. Ich bin oft bei Inlandmissionaren zu Gesprächen gewesen, weil ich ja Leiter der Inlandmission war. Und dann sind wir zusammengesessen mit der ganzen Familie. Und dann habe ich gehört, wie die Kinder für den Vati und die Mutti gebetet haben. Ich war tief berührt, tief berührt. Dass ganze Familien sich eingesetzt haben, dass hier Gemeinden entstehen durften. Dass hier etwas bewegt werden durften. Ich muss sagen, wir brauchen Familien, die bereit sind, Opfer zu bringen. Sonst bauen wir keine neue Gemeinde. Die bereit sind, zu weinen und Tränen zu vergießen. Denn es braucht Wasser, dass etwas wächst. Das wisst ihr auch. Und wir haben manchmal zu wenig weinende Reich Gottes Arbeit. Und deshalb wächst so wenig. Wenn wir etwas erreichen wollen, brauchen wir wieder Tränen. Tränen für eine Gegend, Tränen, dass wir so allein sind, Tränen, dass wir solche Opfer zu bringen haben. Aber wir sagen, Herr Jesus, wir machen es dir zuliebe. In den Gegenden, wo ich mitgeholfen habe, Gemeinden aufzubauen, sind heute schöne Gemeinden mit Gemeindezentren. Wenn ich hinfahre auf den Parkplatz und so, und früher war ich in einer Stube. Dort in dieser Gegend, in einer Stube, und habe erlebt, wie einige Ungläubige dort ganz hinten in den Stühlen saßen, fast im anderen Zimmer, und wie sie sich bekehrt haben. Und heute eine Gemeinde mit etwa 150 Gottesdienstbesuchern. In der gleichen Gegend. Aber da war ein Missionar, der Opfer gebracht hat. Und heute ist ein Pastor dort, der wird gut bezahlt und so weiter. Ist ganz flott. Wunderbar, was dort geschehen durfte. Aber irgendwo braucht es einen Anfang. Und der Anfang ist immer mit Tränen verbunden. Und einige wollen das nicht wahrhaben. Einige wollen glorreich in einen Auftrag hineinsteigen. Ich muss sagen, achtet mal, wie Paulus durch viele Leiden hindurchgehen musste, bis Gemeinden entstanden sind. Wir sehen immer nur Paulus als den, der gewirkt hat. Aber der war ab und zu im Gefängnis, habt ihr es gewusst? Das war dort nicht schön. Und ich habe oft gedacht, vielleicht hat er in dem Gefängnis geweint. Und gesagt, Herr Jesus, es ist so schwer. So schwer, mitzuhelfen, Gemeinde zu bauen. Aber ich muss sagen, wenn wir dieses Schwere im Blick auf Gemeindebau nicht mehr ernst nehmen, wie wollen wir Gemeinde bauen? Das ist kein Spaziergang, Gemeindebau. Das ist mit viel Opfern verbunden. Und ich möchte allen ganz, ganz herzlich danken, die da mithelfen. Und jetzt muss ein Gemeindebauer Folgendes beachten. Er hat ja so 20 bis 30 Leute um sich mit der Zeit. Dass er mit seiner Familie ein Vorbild ist. Denn stellt mal vor, wie die Leute ihm nahe, fast alle haben sich bei ihm bekehrt. Der ist enorm nahe bei den Leuten. Und dass er in allem ein Vorbild ist. Denn er zeigt, wie man richtig gläubig lebt. Er ist so gläubig, muss man sein wie der, oder? Und dann sagt er, wie er sein Gebetsleben gestaltet, wie er mit seiner Frau zusammen betet und so weiter und gibt Einblick in sein Leben und lebt vorbildlich den Glauben vor. Und jetzt muss ein Gemeindebauer noch etwas beachten. Er darf nicht alles selber machen. Das ist so, seine Frau spielt, springt und macht Sonntagsschule und dann kommt sie und spielt wieder und so. Und ja, warum? Die kann am besten spielen. Wer kann sonst spielen? Niemand kennt diese Lieder. Einige kennen da so die alten Choräle, aber die schönen evangelikalen Lieder. Und plötzlich kann man sagen, da ist doch ein Mädchen, das auch gläubig ist. Und das geht in die Musikschule. Kann man ihm sagen, du, nächsten Sonntag, 3 Lieder. Kannst du die mal üben? Komm doch mal zu uns nach Hause, wir haben ein Klavier. Klar, zu Hause hat man ein Klavier, das ist klar. Also wir haben zu Hause ein Klavier. Und wir helfen dir mal. Und dann am nächsten Sonntag solltet ihr dieses 9-Klass-Mädchen sehen, wie das spielt. Hey, geht nach vorne und darf die Lieder begleiten. Yeah, das ist wunderbar, wunderbar. Aber wisst ihr, das braucht Demut. dass man andere nachzieht. Und dann, wenn so 30 Leute sind, sieht man so zwei Brüder. Die haben so den Glauben verstanden, alles so begriffen, dass man ihnen sagt, du, könnten wir nicht bestimmte Dinge zusammen besprechen. Dass ich verantwortliche Brüder nachziehe. Bitte nicht alles allein machen, sondern sie nachziehen, jawohl. Und er darf auch nicht die werdende Gemeinde dominieren. Wichtig ist, dass er bereit ist, dass andere mit ihm zusammen jetzt helfen. Aber jetzt kommt noch etwas ganz Entscheidendes. Er braucht Begleitung. Wir haben im Missionsrat das so gehalten. Ich hatte ja auch Pastoren, die wirklich etwas bewegt haben im Missionsrat. Und dann hat so jeder Pastor, die im Missionsrat waren, den habe ich zwei Inlandmissionare zugeordnet. Und ich habe auch zwei gehabt. So. Und alle zwei Wochen mussten die telefonieren und sagen, wie geht's? Und alle zwei Monate vorbeigehen und sagen, Bruder, ich bin jetzt da. So. Und jetzt schauen wir, wie geht's dir? Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Und dass das miteinander bespricht. Ja, nicht die Inlandmissionare alleine lassen. Bitte. Bitte. Und ich sehe viele Missionare, wenn ich frage, also Gemeindeaufbauer, wann hat das letzte Mal jemand mit dir alles durchbesprochen, wie es geht in deiner Gemeinde? Sagen sie, es kam noch gar nie jemand. Also dann kommen mir auch fast die Tränen. Da muss ich sagen, das darf nicht wahr sein. Denn eine Gemeindeaufarbeit ist mit Opfern verbunden. Und jetzt kommt jemand und der nimmt Anteil. Und isst sogar das Mittagessen mit der ganzen Familie. Hat Zeit. Und dann dankt er auch allen Kindern. Sagt, liebe Kinder, also ich möchte euch mal auch danken, dass ihr euren Vati so unterstützt. Und ich danke dir, liebe Frau, dass du derartig einsetzt hier in dieser Arbeit. Wer dankt heute den Inlandmissionaren? Wer dankt ihnen? Ist alles selbstverständlich. Ist Reich Gottes Arbeit. Den Lohn hat man im Himmel. Ist doch flott. Also, nein, also irgendwo braucht es Ermutigung. Viele hätten nicht aufgehört im Dienst, wenn sie Ermutigung gehabt hätten. Es braucht Ermutigung, dass man mit ihnen am Tisch sitzt, sie ermutigt und ab und zu sogar an einem Gottesdienst einen Kanzeltausch macht. Er sagt dem Inlandmissionar, du kommst in meine Gemeinde, ich gehe in deine Gemeinde. So. Und dann der Gemeinde dankt, dass sie den Missionar so unterstützen. Und sagen, ich möchte mal allen, die hier sind, ganz herzlich danken, dass ihr euren Pastor derart unterstützt. Also ich bin extra gekommen, euch mal zu danken. Und ich sage euch, die unterstützen nachher noch mehr. Also es sind nachher noch mehr in der Gebetsstunde und so. Einfach Dankbarkeit. Denn Gemeindegründungsarbeit geht nur vorwärts, wenn man Anerkennung und supervisorische Dienste wahrnimmt. Dass man Leute begleitet. Jetzt die Frage, wer finanziert denn das alles? Das braucht ja Finanzen. Der muss ja selbstständig arbeiten können. Und das mache ich nach der Pause.